Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich sehr, hier zu sein an diesem Tag und euch zu diesem Thema dienen zu können. Ich spreche gerne über alles Mögliche, was so eben weitergegeben werden muss, aber ich spreche ganz besonders gerne über das Thema Jüngerschaft. Und ich spreche noch lieber darüber, wenn ich eine Zuhörerschaft habe mit so einem guten Durchschnittsalter wie heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, dass ihr zum Teil weite Wege auf euch genommen habt, um diesen Tag hier zu verbringen. Und mein Wunsch und Gebet ist, dass wirklich heute Nachmittag kein einziger geht mit dem Gedanken, ach, den Tag hätte ich irgendwo besser verbringen können oder das habe ich ja alles schon gewusst oder na gut, abgehakt, Pflicht erfüllt, sondern dass wir alle dem Herrn begegnet sind, in seinem Wort, dass er uns neu, groß und wichtig geworden ist, aber auch sein Auftrag, den ihr hier an der Wand schon geschrieben seht, macht zu Jüngern. Bevor wir damit richtig loslegen, will ich doch ein paar Sätze der Vorstellung noch sagen. Erstmal, damit ich es nicht vergesse, ihr dürft gerne alle du zu mir sagen. In unserer Gemeinde sagen alle du zueinander. Ich weiß, dass ihr aus einer anderen Tradition kommt, das ist mir voll klar, dass ihr zum Teil noch eure Schwiegereltern siezt und vielleicht sogar noch die Eltern. Ich hoffe, ihr nicht mehr, aber vielleicht eure Eltern haben das noch gemacht. Ihr könnt alle du zu mir sagen und Wilfried. Ich kenne zwar euch nicht alle, aber können wir uns darauf einigen, ja? Wir sagen alle du heute an diesem Tag zueinander. Und dann, ich komme aus Hessen ursprünglich. Ich bin also hier geboren und aufgewachsen und habe eine Frau gewählt, die nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Österreich. Ich habe sie bei einem missionarischen Einsatz als Kriegsbeute mitgebracht. Wir waren in Österreich unterwegs von Haus zu Haus und dabei habe ich sie kennengelernt. Nicht an der Haustüre, sie ging auch mit von Haus zu Haus. Ja. Und ja, kennt ihr die Mentalität der Österreicher? Ich habe das schon hier und da mal gesagt, in Neuwied und Bahntrupp und auch Bielefeld und wo ich noch gewesen bin. Also man kann das ungefähr so ausdrücken: Wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er in Wirklichkeit vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Aber wenn er Nein sagt, dann ist es gar kein Österreicher. Die können nämlich nicht Nein sagen von Natur aus. Ja, die sind so charmant, so höflich, die würden einem nie ins Gesicht Nein sagen, sondern ja, vielleicht und möglicherweise. Und in Wirklichkeit denken sie, was will der von mir? Ja, und meinen Nein. Aber es war in dem Fall mein Glück. Meine Frau konnte nicht Nein sagen, als ich sie gefragt habe, ob sie ihr Leben mit mir teilen will. Und so sind wir jetzt 20 Jahre verheiratet. Wir haben 2 Kinder. Das ist für mennonitische Verhältnisse extrem wenig, das weiß ich. Aber ich hätte gerne mehr gehabt. Für unsere Situation war das sogar sehr viel, denn beinahe hätten wir keine haben können. Und dann sind 2 noch ganz schön viel. Ein Sohn, der ist so schüchtern wie sein Papa, der ist 17. Und eine Tochter, die ist so temperamentvoll wie die Mama. Die ist 14. Nicht die Mama, sondern die Tochter, ja? Ja, schön, dass ihr auch lachen könnt. Das ist wichtig, auch mal die Gesichtsmuskeln ab und zu entspannen. Denn wir werden heute zum Teil auch sehr ernste Dinge miteinander verhandeln müssen, aber auch viel Mutmachendes und Frohmachendes, so denke ich jedenfalls. Ja, Johnny hat zu Beginn natürlich schon die richtigen Worte gelesen und auch gute Gedanken schon dazu geäußert, was Jüngerschaft ist. Ich hoffe sehr, dass ihr alle eure Bibel dabei habt und ich würde mich auch glücklich schätzen, wenn ihr einen Kugelschreiber besitzt und den vielleicht sogar mitgebracht habt. Einen Kugelschreiber, einen hätte ich noch zu vergeben, allerdings mein bestes Stück. Und vielleicht habt ihr sogar ein Blatt Papier noch mitgeschleppt hierher. Das wäre nämlich super, dass ihr das eine oder andere euch notieren könntet. Nicht die Bibelstellen, die braucht ihr nicht abschreiben, ja? Die habt ihr in eurer Bibel. Aber ich persönlich wenn ich irgendwo hingehe, wo das Wort Gottes weitergegeben wird, ich habe immer meine Bibel dabei, das ist sowieso Ehrensache, aber dann habe ich auch immer meinen Kugelschreiber. Ich habe sogar noch einen, einer steckt immer in meiner Bibel hier vorne drin. Und dann auch was zum Schreiben, damit ich mir wichtige Dinge festhalten kann. Oh ja, da ist ein Bruder schon sehr schnell gewesen. Da gibt es auch Blätter. Nehmt euch ein Blatt, wenn ihr euch das eine oder andere notieren wollt. Nehmt euch. Ich jedenfalls habe nicht so ein gutes Gedächtnis, dass ich mir 4 Stunden Vorträge alle einprägen kann, auf die Festplatte brennen kann beim Hören. Ja, ich kann das nicht. Ich brauche ein Blatt und schreibe mir einige wichtige Gedanken auf. So, jetzt haben wir hier also den Abschnitt aus Matthäus 28 vor uns. Den kennen wir alle gut. Der ist uns sehr wohl vertraut. Und doch müssen wir die ersten Minuten hier verbringen. Hier sagt unser Herr in seinem Wort am Ende des Matthäus-Evangeliums zentnerschwere Sätze, wenn ich so formulieren darf, nämlich: Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Woran? Nicht daran, dass er auferstanden war. Das hatten sie inzwischen kapiert, ja. Jetzt war er schon 40 Tage mit ihnen unterwegs gewesen. Es ist kurz vor seiner Himmelfahrt. Er wird sie gleich verlassen. Einige aber zweifelten. Woran? Ob er wirklich alle Macht hat? Ob er jetzt als der Auferstandene alle Macht hat? Einige Monate zuvor hatte er sich noch wehrlos gefangen nehmen lassen, ans Kreuz schlagen lassen, ohne sich zu rühren, ohne sich zu wehren. Hat er wirklich alle Macht? Ich meine, auch damals hatte er schon alle Macht, aber da hat er ja drauf verzichtet, freiwillig. Und nun sagt er, Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ganz wortwörtlich übersetzt müsste man hier sagen: Von jetzt ab ist mir alle Macht übergeben. So steht es hier im Griechischen. Ich bin kein großer Grieche, ja, aber das habe ich gelernt von einem großen Griechen, von einem Professor, der Griechisch unterrichtet hat. Der hat darauf hingewiesen, hier steht eine griechische grammatische Form, die bezeichnet einen Beginn, wollt ihr es genau wissen, ein inkoativer Aorist nennt man das, das müsst ihr euch aber nicht merken, und das heißt, von jetzt ab ist mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und weil das so ist, sendet er seine Jünger. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jetzt bekommt auch dieser letzte Satz, auf den Johnny eben schon hingewiesen hat, noch eine viel größere Bedeutung. Wenn das der ist, der bei uns ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, dann können Menschen auch hingehen und den großen Auftrag erfüllen und alle Nationen zu Jüngern machen. Dann können Menschen bis ins ferne Sibirien gehen oder in australische Urwälder oder in Neuguinea oder Afrika oder wo immer hin, um dort das Evangelium zu verkündigen. Nun, wenn diese Stelle aufgeschlagen wird oder genannt wird, dann wird oft vom Missionsbefehl gesprochen. Hat Johnny eben auch kurz erwähnt, hat sich aber gleich korrigiert. Missionsbefehl, und manchmal wird auch vom Taufbefehl gesprochen. Und beides ist nicht richtig, ganz streng genommen. Wir sind jetzt mal ganz korrekt an der Stelle. Denn hier kommt nur eine einzige Befehlsform vor in dem Abschnitt. Und ihr seht, ich habe es farblich hervorgehoben, Macht zu Jüngern, das ist die Befehlsform im Griechischen. Hier ist der Imperativ. Die anderen Stellen sind Mittelworte der Gegenwart, Partizip Präsens, ja. Also indem ihr sie tauft oder sie taufend auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und indem ihr sie lehrt, sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Aber die Befehlsform heißt, macht zu Jüngern. Das ist der letzte Befehl Jesu Christi. Und gewöhnlich sagt man am Ende seines Lebens, bevor man gehen muss, keine unwichtigen Dinge mehr, sondern da sagt man noch etwas, was einem ganz wichtig auf dem Herzen ist. Vielleicht haben manche von euch miterlebt, wie der Großvater heimgehen durfte, auf dem Sterbebett lag. Und dann sagt man keine belanglosen Dinge mehr. Ja? Oder war es die Großmutter? Dann geben sie noch ganz wichtige Dinge mit. Und hier verabschiedet sich der Herr Jesus. Er geht zurück zum Vater und er sagt zum Schluss, macht zu Jüngern. Sein letzter Befehl. Das ist also hier die Befehlsform. Und er fügt hinzu, sie lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Manche sind immer ganz erstaunt, dass wir auch im Neuen Testament Gebote finden. Manche haben irgendwie so das Denken, Gebote, das gehört zum Alten Testament, die 10 Gebote und die vielen jüdischen Gebote, ja, 613 Gebote mussten die Juden halten, aber im Neuen Testament, da ist alles Gnade, da haben wir keine Gebote mehr. Das stimmt nicht, liebe junge Geschwister. Schaut mal, der Herr Jesus hat zum Beispiel geboten, befohlen, dass wir beten sollen. In Johannes 16, 24 steht, bittet, bittet, ja, so wird euch gegeben, heißt ja auch an anderen Stellen, aber ich habe jetzt mal diese genommen, bittet, heißt es da, ist ein Befehl, steht ein Imperativ im Griechischen. Wir sollen beten, ist nicht in unser Belieben gestellt, nicht wenn wir Lust haben. Der Teufel wird schon dafür sorgen, dass wir keine Lust haben, sondern beten als Einsicht und auch, weil wir wissen, es ist geboten. Dienen. Der Herr Jesus selber kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben und damit zu dienen. Das hat er schon hier in seinen Erdentagen getan, das hat er aber vor allem getan, als er sein Leben dahingab am Kreuz. Da hat er gedient. Mehr konnte er nicht tun, als sogar am Schluss sein Leben und Blut zu geben. Und hier steht, dass wir dienen sollen. Wir sollen dienen, so wie er gedient hat. Wir sollen geben, ist auch ein Imperativ, ein Befehl in der Bergpredigt, Matthäus 6. Wir sollen geben, wir sollen teilen, wir sollen von dem, was uns anvertraut ist, abgeben an Bedürftige und für das Reich Gottes. Geben. Wir sollen lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch, da kommt es sogar ausdrücklich vor, als Gebot, ja. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Nicht alttestamentlich, wie du mir, so ich dir, sondern wie Christus mir, so ich dir. Wie er uns geliebt hat, bis zur Hingabe seines Lebens am Kreuz, so sollen wir lieben untereinander. Wir sollen das Brot brechen. Wir sollen es tun zu seinem Gedächtnis. Ist nicht optional. Optional heißt, ja, kann man machen oder auch nicht, eine Kannbestimmung, sondern ist befohlen, ist geboten, dass alle Gemeinden auf der Erde das Brot brechen sollen. Und dann dieser Befehl, um den es heute in besonderer Weise geht, an diesem Tag, Jünger machen. Macht zu Jüngern, seine Befehlsform, sein Gebot. Wir sollen sie lehren, alles zu bewahren. Das heißt, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, dann beginnt ihre Belehrung. Vielleicht haben wir auch schon vorher Lehrer an sie weitergegeben. Aber dann beginnt eine spezielle Belehrung, nämlich wie sie leben sollen zur Ehre Gottes, wie sie leben sollen, um dem Herrn Frucht zu bringen, um wirklich Jünger sein zu können. Und da gehören einige dieser Dinge dazu, wie ihr hier seht auf dieser Folie. Und vielleicht habe ich jetzt nicht alle aufgezählt, deswegen fügen wir noch die Pünktchen mit dazu. Jetzt möchte ich einen Gedankengang hier einfügen, der mir sehr wichtig ist. Wir haben eben gesehen, wir sollen hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen. Dieser Auftrag ist natürlich der gesamten Gemeinde gegeben, nicht uns alleine, die wir hier sind, aber der gesamten Gemeinde Jesu auf der Welt ist der Auftrag gegeben, alle Nationen zu Jüngern zu machen, also auch bis an die Enden der Erde, Weltmission. Wir haben eine unglaublich dramatische Zunahme der Weltbevölkerung. 1850 lebten nur in Anführungsstrichen 1 Milliarde Menschen auf dieser Erde. Das ist schon unvorstellbar für uns, 1 Milliarde, ja. 1 Million, da kann man sich vorstellen, okay, so eine Stadt so groß wie Köln, ja, oder etwa wie München, ein bisschen mehr noch in München, 1,2 oder 1,3. Aber was ist 1 Milliarde? Und dann 1930, also innerhalb von 80 Jahren, hatte sich das verdoppelt auf 2 Milliarden. 1960, ihr seht, der Abstand nur noch 30 Jahre, war wieder 1 Milliarde dazugekommen. 1986 war die Schallmauer von 5 Milliarden Menschen durchbrochen auf dieser Erde und 2006 werden wir die Zahl von 6,5 Milliarden Menschen erreichen, voraussichtlich. 6,5 Milliarden, davon ein Drittel allein in 2 Ländern dieser Erde, in China und Indien, beide schon mehr als 1 Milliarde Menschen. China 1,3, Indien zwischen 1 Milliarde und 1,1 Milliarden Menschen. Und der Herr Jesus sagt, machet alle Nationen zu Jüngern. Stellt euch mal vor, was das eine gewaltige Herausforderung ist. So viele Menschen. Nun, transformieren wir das runter. Wir haben 82 Millionen Einwohner allein in Deutschland. Und was meint ihr, wie viele davon noch nie das wahre Evangelium gehört haben? Viele nur eine Zerrform davon in einer der beiden großen Kirchen und manche vielleicht im Osten noch gar nie. Die wissen nicht, ob Jesus eine Kaugummi-Marke ist oder eine Zigarettensorte. Ja? Die wissen nicht, die können nichts anfangen alleine mit dem Namen Jesus. Gibt es, wachsen Kinder in unserem Land auf. Und nun bleiben wir stehen bei diesem letzten Befehl Jesu Christi und fragen, wem sollen wir das Evangelium verkündigen? Wem? Antwort gibt das Markus-Evangelium. Die Stelle braucht ihr jetzt nicht alle aufschlagen. Markus 16, 15 ist auch ein Missionsbefehl am Ende des Markus-Evangeliums. Der gibt die Antwort darauf, wem wir das Evangelium verkündigen sollen. Das sagt nämlich Markus, geht hin, verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. Also mit anderen Worten, allen Menschen. Das soll nicht heißen, dass wir auch Hühnern und Katzen predigen sollen, wie es Franz von Assisi missverstanden hat, diese Stelle. Ja, er hat auch den Hühnern gepredigt und anderen Haustieren. Ich meine, unsere Katze, die hört auch manchmal das Evangelium. Wenn bei uns Hausbibelkreis ist, dann ist er auch manchmal unter den Teilnehmern. Ja, aber es interessiert ihn nicht so, er schläft dann meistens. Jeder Kreatur. Was sollen wir jeder Kreatur verkündigen? Die Antwort gibt Lukas. Auch das Lukas-Evangelium endet natürlich mit einem Missionsbefehl oder mit diesem Auftrag, Jünger zu machen. Was sollen wir jeder Kreatur verkündigen? Buße und Glauben. Da würde ich am liebsten jetzt eine halbe Stunde stehen bleiben bei diesen beiden Worten, denn meine Beobachtung ist, dass heute überall vom Glauben geredet wird. Alle Welt redet vom Glauben, ja, sogar die großen Kirchenfürsten, alle reden vom Glauben, aber sie sprechen nicht mehr von Buße. Sie sprechen nicht mehr von Buße. Buße ist aus der Mode gekommen. Wir bringen in 2 Wochen eine Zeitschrift, ist unsere Zeitschrift Gemeindegründung von der Konferenz für Gemeindegründung, die wird einen unglaublich herausfordernden Artikel enthalten von einem amerikanischen Sänger, der 1982 schon verunglückt ist. Sein Name ist Keith Green. Manche werden ihn kennen von verschiedenen Veröffentlichungen her. Und dieser Mann hat einen Artikel geschrieben, was ist falsch am Evangelium? Und in einem ersten Teil spricht er über die Dinge, die wir entfernt haben vom Evangelium, die wir weggenommen haben. Und dann zählt er auf, wir haben weggenommen, das Kreuz, die Buße, das Blut und noch einige weitere Dinge haben wir weggenommen. Wir haben das Evangelium ausgehöhlt. Wir haben es zu einem Soft-Gospel gemacht, ja, zu einem Evangelium-Light. Wir machen so 3, 4 Schritte und denken dann, haben sich die Menschen bekehrt. So einmal nach einer Predigt die Hand heben oder nach vorne kommen, das ist dann, sind die Dinge, die er in einem zweiten Artikel, im zweiten Teil des Artikels behandelt, die Dinge, die wir hinzugefügt haben zum Evangelium, die wir im Neuen Testament gar nicht finden. Ja, zum Beispiel dieses traditionelle nach vorne kommen und dieses Übergabegebet beten und so weiter. Nicht falsch verstehen, natürlich muss man beten, um errettet zu werden und sein Vertrauen auf Christus zu setzen. Aber ich meine, wenn das gar zu methodistisch gemacht wird, wenn er so ein bestimmtes Gebet beten muss und wenn er dieses Gebet gebetet hat, dann ist er errettet, meinen wir. Ja, was meint ihr, wie viele Leute so ein Gebet schon gebetet haben? Habe ich selbst miterlebt. Die waren hinterher genauso wenig gerettet wie vorher. Weil wenn die Voraussetzungen nicht da sind, dann dieses Gebet, das rettet nicht automatisch, das rettet nicht selbstwirksam, sondern man muss sein Vertrauen auf Christus setzen. Aber zuvor, vor den rettenden Glauben, hat Gott die rettende Buße gesetzt. Buße, Umkehr, Änderung des ganzen Denksinns und der ganzen Lebensrichtung. Und das wird heute viel zu schwach oder manchmal gar nicht mehr verkündigt. Es gibt ein Buch, das macht groß von sich reden und ich nehme an, dass auch einige von euch schon gelesen haben. Das heißt Leben mit Vision von Rick Warren aus Amerika. Und ihr könnt ohne Sorge sein, ich lasse diesen Mann durchaus als Christen stehen. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Ich war in seiner Gemeinde schon vor 5 Jahren. Und da ist längst nicht alles schlecht, was der Mann macht, aber ich habe dieses Buch gelesen, natürlich sehr gründlich gelesen, und dann bespricht er am 6. Tag, wie ein Mensch sich bekehrt, wie er gerettet werden soll, und die Buße fehlt. Fehlt völlig, kommt gar nicht vor. Kommt nicht vor, weder als Wort noch als Begriff, fehlt. Man muss einfach nur an Jesus glauben. Ja, so wird kein Mensch gerettet. Und dieses Buch hat den größten Bucherfolg in der nicht-fiktiven Literatur, also außer Science Fiction, der größte Bucherfolg, den ein Buch bisher je gehabt hat. Dieses Buch, Leben mit Vision. Und es soll den Heilsweg erklären, es soll Menschen zeigen, wie sie gerettet werden sollen, und Buße fehlt. Seltsam, ja? Seltsam. Buße und Glauben hat der Herr Jesus gepredigt, hat Johannes der Täufer gepredigt. Der Apostel Paulus fasst seinen Dienst zusammen in der Apostelgeschichte und sagt, er hat den Menschen Buße zu Gott und Glauben an Jesus Christus gepredigt. Buße, erst umkehren, dann glauben und dann gehorchen. So ist die Reihenfolge. Buße tun, glauben, gehorchen. Das gehört zusammen. So geschieht eine Errettung. Das hat Lukas uns zu sagen, was wir verkündigen sollen. Wo sollen wir das Evangelium verkündigen? Apostelgeschichte gibt die Antwort, die ja auch von Lukas geschrieben ist, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und natürlich ist das jetzt wortwörtlich so gemeint, das Evangelium hat sich genauso ausgebreitet. Zuerst entstand die sogenannte Urgemeinde in Jerusalem, dann kam als nächstes Judäa und Samaria, die weiteren Teile in Israel, und von dort aus ist das Evangelium bis in die ganze bekannte damalige Welt gegangen, im Römischen Reich, also bis ans Ende der Erde. Und genauso können wir das auch anwenden auf uns persönlich. Wir haben unser persönliches Jerusalem, das ist zuerst in deiner Familie. Da muss es beginnen, dass du das Evangelium verkündigst. Und früher hat man junge Leute daran erkannt, dass sie bekehrt sind, wenn sie angefangen haben, selber ihr Bett zu machen, nicht mehr die Mama. Man macht selber sein Bett, man putzt selber seine Schuhe, man räumt seine Sachen selber wieder auf, wenn man sie gebraucht hat, und lässt nicht irgendjemand alles hinter einem herräumen. Ja, so fang an zu leben in Jerusalem, in deiner Familie. Dein Judäa und Samaria ist die Schule, in der du bist, deine Ausbildungsstätte, dein Beruf für die Berufstätigen, dein Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, dein Freundeskreis, das alle, die, mit denen du immer wieder zusammenkommst, das ist Judäa und Samaria, und bis ans Ende der Erde, wenn du in Urlaub nach Österreich oder Schweiz oder Holland fährst, dann nimmst du Traktate mit und bist auch dort ein Zeuge und gibst das da weiter, dann bist du Missionar bis ans Ende der Erde, ja? Und indem du Missionare unterstützt, die am Ende der Erde arbeiten, bist du auch beteiligt an diesem Missionsbefehl und Ausbreitung des Evangeliums bis an das Ende der Erde. Also, wo? Ohne Grenzen. Überall auf diesem Planeten. Und letzte Frage, wie sollen wir diese gewaltige Aufgabe bewältigen? Das beantwortet Matthäus. Ihr seht, das ist nicht von ungefähr, dass wir in jedem der Evangelien am Ende einen Missionsbefehl finden und auch am Anfang der Apostelgeschichte. Wir finden überall diesen Auftrag, hinauszugehen, Menschen das Evangelium zu bringen und sie zu Jüngern zu machen. So muss ich es genau ausdrücken. Und Matthäus sagt wie? Macht zu Jüngern alle Nationen, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also die Ausbreitung des Evangeliums über die ganze Erde, das kann nur dann gelingen, wenn Menschen zu Jüngern gemacht werden. Jesus sagt nicht, predigt nur überall, verteilt Schriften, fliegt mit Flugzeugen über die Länder und lasst Traktate fallen tonnenweise und dann ist die ganze Welt evangelisiert. Nein, so geht es nicht, sondern macht zu Jüngern und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist der letzte Befehl Jesu Christi und sein letzter Befehl, der muss unser erstes Anliegen werden. Und was gäbe ich drum, wenn einige heute von hier weggehen, die in ihrem Herzen sagen könnten, ja, das soll von jetzt ab, spätestens von jetzt ab, mein erstes Anliegen werden. Ich möchte mithelfen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und ihr Lieben, jetzt muss ich euch etwas Außerordentliches, Trauriges berichten. Außerordentlich traurig. Was jetzt kommt, das hat mich selber sehr erschüttert und ich gebe es jetzt auch weiter und weiß, es wird auch euch betroffen machen. In Amerika wurde eine Umfrage durchgeführt unter Christen. Ich habe das Wort wiedergeboren in Klammern gesetzt, weil ich kann nicht glauben, dass diese Leute alles wirkliche Christen waren. Ihr werdet es gleich an ihren Antworten sehen. Ich kann nicht glauben, dass es alles Wiedergeborene waren. Aber sicher waren viele darunter. Es wurde gefragt nach dem Gebet. Dann kam heraus, dass 20% dieser sogenannten wiedergeborenen Christen, in Amerika nennen sich ungefähr schon alleine 40% aller Einwohner, nennen sich born again, wiedergeboren. Ob das wirklich stimmt, seriösere Schätzungen sagen, dass es auch in Amerika nicht mehr als 1-3% wirklich wiedergeborene Christen gibt. Das sind seriöse Schätzungen. Aber 40% bezeichnen sich als wiedergeboren. Und von diesen Leuten, die hier gefragt wurden, haben 20% gesagt, dass sie nie beten. Habt ihr schon mal einen wiedergeborenen Christen kennengelernt, der nie betet? Das kann ja wohl nicht sein. Die Bibel sagt ja, das ist das erste Kennzeichen überhaupt des neuen Lebens. Paulus, Saulus, als er sich bekehrt hat, da heißt es, siehe, er betet. Apostelgeschichte 9, Vers 11, ja. Siehe, er betet. Ja, der hat vorher auch schon religiöse Gebete runtergeleiert. Aber jetzt hat er richtig gebetet, als Geburtsschrei seines neuen Lebens. Und ich habe noch keinen wirklich wiedergeborenen Christen kennengelernt, der nie betet. Aber 20% haben so gesagt. Nun, 25% haben geantwortet, dass sie nie die Bibel lesen. Da fürchte ich, da könnte es hier auch einige geben. Ich hoffe nicht unter uns, aber was so im Raum des Christentums alles segelt, da gibt es auch Leute, die im Grunde nie die Bibel lesen. Lesen einfach nicht, aus irgendeinem Grund. 30% gehen nie zur Gemeinde. Ja, das, denke ich, ist hier ähnlich in Deutschland. Es gibt wirklich leider viele wiedergeborene Christen, die nicht mehr zur Gemeinde gehen. Die haben irgendwie was Negatives erlebt, die sind frustriert, manche haben sogar ein Gemeindetrauma erlitten, die kriegt man mit keinen 10 Pferden mehr in irgendeine Gemeinde. Sie haben Enttäuschung erlebt und gehen nicht mehr zur Gemeinde. Es gibt sogar weltweit eine neue Bewegung, die sehr am Wachsen ist, die nennt man Out of Church Christians, also Christen außerhalb der Gemeinden. und die haben eine Homepage im Internet und alles und die sind richtig stolz darauf, dass sie Christen sind, die mit Gemeinde nichts mehr am Hut haben. Die haben natürlich etwas ganz Wesentliches nicht verstanden im Neuen Testament, ja. Aber leider wächst die Zahl derer, die nie zur Gemeinde gehen. Es gibt auch Leute, die haben sich bekehrt und nie Anschluss an eine Gemeinde gefunden. 40% unterstützen das Werk des Herrn durch keine Gaben. Das heißt, sie geben von ihrem Einkommen, egal was das ist, ob das Lohn, Gehalt, Rente, Taschengeld oder sonst irgendwas ist, die geben kein Cent davon ab. Unterstützen das Werk des Herrn nicht. Das ist auch so eine dunkle Angelegenheit. Dann 50% besuchen niemals die Sonntagsschule für Erwachsene. In Amerika ist es so, dass viele biblisch ausgerichtete Gemeinden sonntags nicht nur einen allgemeinen Gottesdienst haben, wo eine Predigt ist für alle, sondern danach oder davor noch eine Sonntagsschule für Erwachsene, die mehr lehrhaften Charakter hat, wo in kleineren Gruppen Lehre weitergegeben wird, wie wir es in unseren Bibelstunden haben zum Beispiel. Und da sagen jetzt 50%, dass sie niemals in die Sonntagsschule für Erwachsene gehen. 60% gehen nie zu einem Abendgottesdienst. In den Staaten gibt es auch viele Gemeinden, da ist morgens ein Gottesdienst und Sonntagsschule und abends noch ein Abendgottesdienst. Ich glaube, ist ja auch bei euch ähnlich, ja, dass ihr sonntags zwei Gottesdienste habt oder ihr habt heute noch Wochenschluss in vielen Gemeinden, ja, wie auch hier jetzt hier in Dingerdissen. Und so in Amerika, da sagen 60%, sie gehen nie zu dem Abendgottesdienst. Das ist zu viel, ja. Einmal reicht am Sonntag, ist genug. 70% geben nie Geld für die Mission. Hier muss ich etwas Positives sagen. In Amerika gibt es viele, viele Christen, die geben einen Zehnten, 10% ihres Einkommens, in die örtliche Gemeinde. Ich finde das richtig so und vorbildlich. Ich selber mache das auch. 10% meines Einkommens geht zunächst einmal sofort in die eigene Gemeinde, weil da gehöre ich dazu. Die hat ihren Bedarf, die muss Öl haben, um heizen zu können und alles, was dazu gehört. Ja. Und so geht zuerst einmal 10% in die Gemeinde. Dann geben aber noch viele Amerikaner einen zweiten Zehnten für die Mission. Und das finde ich gewaltig. Das finde ich gewaltig, das habe ich hier noch selten gesehen, noch einen zweiten Zehnten zu geben für Mission. Und 70% sagen aber, dass sie das nie machen, dass sie nie noch Extragaben für die Mission geben. Übrigens, das ist der Grund, warum Amerika 200 Jahre lang die führende Missionsnation war, weltweit die meisten Missionare ausgesandt hat, heute noch, immer noch die meisten Missionare in der Welt unterhält Amerika, weil es viele Christen gibt, die zusätzlich zu ihrem Zehnten noch ein extra Gabe, wenn es nicht der Zehnte ist, dann geben sie vielleicht noch einen 20. ja, in die Mission. Nicht den 5., das wäre 20%, ja, aber den 20., das sind 5%. 80% besuchen nie ein Gebetstreffen. Merkt ihr? Genau wie in Deutschland, oder? 80% der Christen, nehmen wir jetzt mal wirklich an, der wiedergeborenen Christen, besuchen nie ein Gebetstreffen. In vielen Gemeinden, hiesigen Gemeinden, gibt es überhaupt keine extra Gebetsstunde mehr. Das Gebet wird nur noch so drangehängt an die Bibelstunde oder an diese Veranstaltung oder jene. Und es gibt keine extra Gebetsstunde mehr. Ich muss auch sagen, die Gemeinde, wo wir jetzt dazu gehören, hatte so etwas nicht von Anfang an. Und wir haben lange dafür gebetet, meine Frau und ich. Und seit etwa ja, 1,25 Jahren haben wir jetzt auch eine wöchentliche Gebetsstunde, was uns sehr freut, am Donnerstagabend. Also 80% sagen, sie besuchen nie ein Gebetstreffen. 90% haben zu Hause nie eine Familienandacht. Das Wort Gottes wird nicht gelesen am Tisch. Keine Familienandacht. 95% gewinnen niemals in ihrem Christenleben in 30, 40, 50, 60 Jahren nie einen anderen Menschen für Christus. 95% der Christen gaben das hier an. Und 99% sagten, es wird immer trauriger, dass sie noch nie in ihrem Leben einen anderen zur Jüngerschaft angeleitet haben. 99%. Das bedeutet, die Rechnung ist nicht schwer, dass einer von 100 in diesem großen Auftrag beteiligt ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Nach dieser Statistik in Amerika. Einer von 100. Ich wünschte, es wäre hier in Deutschland besser. Aber ich fürchte, es ist auffällig besser, nicht signifikant besser. Einer von 100 ist darin engagiert, andere anzuleiten in der Jüngerschaft. Na, ich hoffe schon, dass es ein bisschen besser ist. Aber das sind dann nur graduelle Unterschiede und keine prinzipiellen. Es ist nicht prinzipiell anders, dass hier andersrum wäre, ja, dass 99 Jünger machen und einer nicht. Das wäre schon eine bessere Statistik. Also ihr habt gesehen, das halte ich für unglaublich traurig und das sollte euch einfach ein wenig betroffen machen. Vielleicht habt ihr euch doch in dem einen oder anderen Punkt dieser Aufzählung auch wiedergefunden. Und wenn es so wäre, da solltet ihr heute einen Herzensentschluss fassen und sagen, Herr Jesus, das soll nicht so bleiben in meinem Leben. Ich will von jetzt ab das und das anders machen. Ganz konkret vornehmen und einen Herzensentschluss treffen. Man darf das, das steht auch in der Bibel. Daniel hat einen Herzensentschluss gefasst, sich nicht zu verunreinigen mit der Speise des Königs in Babylonien. Oder die Christen in Antiochia wurden von Barnabas ermahnt, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu bleiben. Mit Herzensentschluss, also mit ganzer Überzeugung einen Willensentschluss treffen, der von Gott gesegnet und bestätigt ist. So, und jetzt möchte ich eine Gegenüberstellung als nächstes hier bringen. Dafür könnt ihr mich hinterher wirklich schimpfen und tadeln und kritisieren. Und da dürft ihr mir wirklich ans Bein treten, ans Schienbein und sagen, was hast du uns da gezeigt? Ich habe das nicht wörtlich gemeint. Er lacht. Er hat sich schon drauf gefreut, ja. Aber so. Ich mache jetzt hier eine Gegenüberstellung und die ist deshalb abenteuerlich, weil ich sie mit keiner einzigen Bibelstelle richtig belegen kann. Und doch glaube ich, dass sie richtig ist. Ich stelle gegenüber einen Gläubigen und einen Jünger. Und ich behaupte, das ist nicht dasselbe, ein Gläubiger und ein Jünger. Wir kommen also jetzt daran, das zu definieren. Schaut mal, ein gläubiger Mensch, einer, der zum Glauben gekommen ist, wirklich zum rettenden Glauben, hat Vergebung seiner Sünden erlebt. Er hat es erfasst, Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben und er hat auch meine Schuld getragen und er hat seine Erlösung im Glauben angenommen, in Buße und Glauben, wie wir vorhin gesagt haben. Und er weiß, meine Sünden sind vergeben. Er hat Gewissheit der Errettung, das heißt, er vertraut dem Wort Gottes, er weiß, jetzt ist er angenommen, er ist ein Kind Gottes geworden, er ist erkauft mit dem Blut Jesu Christi, sein Name steht im Buch des Lebens. Und nun hat er ja auch für sich eine Beziehung zu Jesus. Er hat ja einen Retter gefunden. Er hat ja einen Heiland. Er hat einen Herrn im Himmel. Und er hat eine Beziehung für sich. Er kann zu ihm beten und er kann die Bibel lesen. Er kann in dieser Beziehung mit Jesus leben. Das ist ein Gläubiger. Nehmt mal als Beispiel den sogenannten Schächer am Kreuz. Einer dieser beiden mitgekreuzigten Mörder hat sich ja noch bekehrt, am Kreuz hängend. Und dann sagt er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und bekehrt sich damit, setzt sein Vertrauen auf Jesus, hängt sich an ihn im Glauben und bekommt die Antwort, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also, er war ein Gläubiger geworden und hatte Gewissheit der Errettung. Aber ich behaupte, dieser Mann ist in die Ewigkeit gegangen als Gläubiger, nicht als Jünger. Der hatte keine Zeit mehr, Jünger zu werden. Der ist kurze Zeit später gestorben, ja. Aber er war nicht im vollen Sinn ein Jünger Jesu, denn, schaut mal, ein Jünger ist getauft. Ein Jünger ist getauft. möglichst im ersten Jahr, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Es heißt ja im Matthäus-Evangelium, wir haben es ja eben gelesen, macht zu Jüngern, tauft sie, indem ihr sie tauft, sie taufend. Also das gehört dazu, das ist einer der ersten Schritte, um ein Jünger zu werden, sich taufen zu lassen, als Bekenntnis zu Jesus Christus und Verpflichtung zu einem neuen Leben, sich taufen zu lassen. Ich habe hier geschrieben, möglichst im ersten Jahr, ich muss euch aber ehrlich sagen, in 16, 17 Jahren Gemeindearbeit haben wir es nur selten erlebt, dass wir es geschafft haben, in Anführungsstrichen, nicht wir haben es geschafft, aber dass der Herr es geschafft hat, jemanden schon im ersten Jahr nach seiner Bekehrung zur Taufe zu bewegen. Einmal haben wir es geschafft, da hat sich eine 91-jährige Frau bekehrt, an ihrem 91. Geburtstag. Und ein Vierteljahr später haben wir sie getauft. Das war gut so, denn den 92. Geburtstag hat sie nicht mehr erlebt. Nicht, dass sie bei der Taufe gestorben wäre, das nicht, aber ein Vierteljahr später war sie dann schon in der Ewigkeit. Aber sie ist getauft in die Ewigkeit gegangen, nicht ungetauft. Glaubt ihr wirklich, dass man im Himmel noch getauft wird? Habe ich keine Stelle gelesen in der Bibel, ja? Dass man dort noch getauft werden kann. Es ist besser, das hier zu tun. Und sollten tatsächlich Einzelne unter uns sein, die noch nicht getauft sind, dann brauchst du gar nicht weiter überlegen, was dein nächster Schritt sein sollte. Nach diesem Samstag in Bielefeld gehst du morgen zu einem deiner Ältesten, oder wenn ihr einen Ältesten habt, dann gehst du morgen zu dem Ältesten und sagst, ich habe gestern etwas gelernt in Bielefeld und das will ich heute gleich in einem ersten Schritt umsetzen. Ich bin ja noch nicht getauft und ich möchte mich taufen lassen und ganz fest und verbindlich der Gemeinde anschließen und hier mitarbeiten. Das muss das allererste sein. Ja, nicht, dass hier welche versuchen, andere zu Jüngern zu machen und sind selber noch nicht getauft. Also bitte, das ist wirklich, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist der erste Schritt, wenn du gläubig bist und dem Herrn nachfolgst und wirklich sein Jünger sein willst, dann lass dich taufen. Der Jünger, er betet für andere, er hat eine Fürbitteliste in seiner Bibel liegen. Ich hoffe, ihr kennt sowas. Ja? Ich kann mir die Anliegen nicht alle merken und deswegen brauche ich da eine Hilfe. Wir haben noch andere Listen, die meine Frau und ich immer montags durchbeten. Montagmorgens haben wir immer einen Gebetsvormittag, da haben wir auch schon lange für diesen Tag gebetet. Aber ich habe hier so in meiner Bibel ein Blatt, da stehen ganz viele Namen drauf. Und überall, wo ich bin, kann ich mir Zeit nehmen, um für diese Anliegen zu beten. Und das versuche ich auch wirklich treu zu tun. Es gibt auch mal Ausnahmen, wo es Aussetzer gibt, leider hier und da. Aber ich versuche trotzdem dran zu bleiben und auch für andere zu beten, nicht nur für die eigenen Anliegen. Der Jünger betet für andere. Er hat ein Gebetstagebuch oder eine Fürbitteliste. Er gebraucht das Wort Gottes auch für andere. Er ist nicht Endverbraucher. Er hat nicht so diese Einstellung, Hauptsache ich kriege viel Speise und Nahrung und dann kann ich wachsen. Und er ist der Endverbraucher, es bleibt bei ihm. Sondern wenn er etwas liest in der Bibel, in seiner Zeit der Stille, wenn ihm etwas wichtig wird, ja, dann geht er im nächsten Jugendkreis am Freitagabend, steht er auf und gibt das weiter. Oder er baut es in eine Bibelarbeit ein, oder er gibt es im Gespräch weiter. Er schreibt einen Brief und verwendet das da, gibt es an einen anderen weiter. In einer E-Mail oder was ihr da benutzt, oder SMS. Und steht sonntags in der Gemeinde auf und gibt es weiter. Also er gebraucht das Wort Gottes für andere. Er dient anderen mit seiner Gabe. Ihr merkt, hier kommt jetzt fast immer das Wort andere vor, schon dreimal, bei der Taufe nicht, da kann man sich nicht für andere taufen lassen, ja, das muss man für sich selber tun. Aber dann, er betet für andere, das Wort Gottes für andere gebrauchen, anderen dienen, auch materielle Opfer bringen. Ihr habt vorhin gesehen, es ist ein Gebot zu geben, zu teilen. Er beginnt andere geistlich zu betreuen. Ja, und das ist, muss man auch erstmal lernen, ja, von seinem verdienten Geld, für diejenigen, die schon arbeiten, die dafür vielleicht zum Teil schwer arbeiten, davon einen Teil abzugeben, jeden Monat regelmäßig oder auch immer wieder, das ist gar nicht so leicht, das muss man erst lernen. Er beginnt, andere geistlich zu betreuen, das heißt, er kümmert sich um andere, da hat sich jemand jung bekehrt und auf einmal kriegt er einen Blick und sieht, dieser, der braucht doch Betreuung oder diese. Das können sowohl Brüder als auch Schwestern machen. Ich freue mich, wir sind ja fast, ist ja fast halbe halbe hier, ja, Brüder und Schwestern. Alles, was ich hier sage, gilt für Schwestern ganz genauso wie für Brüder. Man kann anderen helfen, sie zu betreuen, sich um sie zu kümmern. Und er lernt, zusammengefasst, für andere zu leben. Merkt ihr, jetzt guckt nochmal genau gegenüber diese Gegenüberstellung an. Und dann fragen wir uns erstmal, bleiben wir erstmal bei uns selber, bin ich in diesem Sinn ein Jünger? Bin ich einer, der schon getauft ist? Bin ich einer, der für andere betet, regelmäßig? Bin ich einer, der das Wort Gottes für andere gebraucht, der es weitergibt? Das ist natürlich bei Schwestern begrenzt, ja, ihr könnt nicht predigen, aber auch ihr habt Möglichkeiten, das weiterzugeben. Er dient dem anderen mit seiner Gabe, er beginnt materielle Opfer zu bringen und er lernt, für andere zu leben. Das ist ein Jünger. Der Gläubige ist noch ganz bei sich. Er hat erstmal Frieden mit Gott gefunden und er kommt in den Himmel. Er wird bei den Erlösten sein, aber eben dieser Schächer, er hatte noch keine Zeit, Jünger zu werden. Er wurde nicht mehr getauft und er konnte nicht mehr groß für andere da sein. Aber wenn du ein Jünger sein willst, dann muss dahin die Richtung gehen. Das muss die Zielrichtung sein. Herr, ich will nicht mehr für mich selbst leben. Ich will mein Leben nicht an mich selbst verschwenden. Ich will nicht mehr für mich selbst leben, sondern für dich und für andere. Das ist die Gesinnung eines Jüngers. Er will für andere da sein, für seinen Herrn, im Namen seines Herrn anderen Menschen dienen. Das ist Jüngerschaft. Und so fragen wir jetzt, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Schüler und ein Nachfolger Jesu Christi, Schüler und Nachfolger. Jesus selber wurde ja auch als Rabbi angeredet. Rabbi heißt Lehrer, Meister. Also es gab Rabbis in Israel, die hatten eine Zahl von Schüler um sich. Nur war ein großer Unterschied zwischen den anderen Rabbis in Israel und Jesus Christus. Bei den anderen Rabbis war es so, da suchten sich die Schüler einen Rabbi aus. Die kannten diesen Rabbi und jenen und dann gingen die da mal hin, haben Probe gehört, was der so weitergegeben hat und dann haben sie gesagt, gut, ich bin bei Rabbi Gamaliel oder ich bin bei Rabbi Isaak oder wie die hießen. Ja? Und haben sich denen angeschlossen, sind mit denen gezogen, Lebensgemeinschaft gab es, das heißt, man lebte zusammen und folgte diesem Rabbi nach und zog durch die Lande. Bei Jesus ist es anders. Er sagt im Johannesevangelium, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, um hinzugehen und Frucht zu bringen, die bleibt. Also mit anderen Worten, hier geht es nicht um die Erwählung zum ewigen Leben, sondern hier spricht er von einer Erwählung zum Dienst und zur Jüngerschaft. Er hat sich seine Jünger selbst ausgesucht und sie waren nun seine Nachfolger, sie folgten ihm buchstäblich nach, sie gingen in seinen Fußstapfen. Ein Jünger Jesu lernt von seinem Meister und folgt ihm gerne nach. Das ist die einfachste Definition von Jüngerschaft, die es überhaupt gibt. Schüler und Nachfolger. Übrigens, in Klammern gesagt, in den Briefen des Neuen Testaments werden Christen nie mehr Nachfolger genannt, sondern immer Nachahmer. Das ist ein kleiner Unterschied, ist nicht schlimm, wenn man das mal verwechselt, aber ist ein kleiner Unterschied. In den Evangelien, als Jesus wirklich hier auf der Erde war, folgten sie ihm buchstäblich nach. Sie konnten ihn sehen, sie konnten ihn hören, sie konnten ihn anfassen, sie konnten hinter ihm hergehen, in seinen Fußstapfen. Aber wir glauben an den unsichtbaren, erhöhten Herrn. Wir haben ihn noch nie gesehen mit unseren Augen, aber wir ahmen seinen Wandel nach. Wir sind bestrebt. Wir möchten gerne so werden wie er, so leben wie er. Und darum werden wir Nachahmer genannt in den Briefen. Noch ein Aussage, ein Jünger Jesu lehrt auch andere. Zuerst einmal ist er selbst ein Lernender und ist Schüler bei seinem Herrn und bleibt es auch. Bis an sein Lebensende bleiben wir in der Schule Jesu Christi und wir folgen ihm nach und ahmen ihm nach. Aber dann sind Jünger auch welche, jetzt kommt ein zweiter Schritt, den wir eben gesehen haben auf der vorigen Folie. Im Unterschied zu dem Gläubigen ist der Jünger einer, der weitergibt. Er lehrt andere, er gibt an andere weiter, was er von Jesus gelernt hat und was er über Jesus gelernt hat, damit auch sie, die anderen, selber es erfahren und wiederum an andere weitergeben können. Merkt ihr, da ist der Gedanke der Multiplikation, der Vervielfältigung auf Deutsch enthalten. Jünger sind keine Endverbraucher. Jünger sind Menschen, die das, was sie gelernt haben, an andere weitergeben. Und wir bleiben oft bei dem ersten Punkt stehen. Kann ich mich auch nicht ausschließen. Ich musste das auch erst mühsam alles lernen, weil ich auch nicht so gelehrt wurde von Anfang an, leider, in meinem Glaubensleben. Ich war lange Zeit auch ein Endverbraucher, habe erstmal viel, viel gelernt, erstmal nur für mich, bis ich dann auch verstanden habe, ich darf weitergeben. Und das mache ich heute allerdings mit großer Freude. Diese Gedanken, diese Definition habe ich aus einem Kurs genommen, den wir gerade mit unseren beiden Kindern durcharbeiten. Er ist in Dillenburg erschienen, in der christlichen Verlagsgesellschaft, CVD Dillenburg. Barry St. Clair ist der Autor. Jüngerschaftskurs für junge Leute, Jesus nachfolgen, Kurs 1. Das ist also ein Kurs für Teenager. Und ich habe ihn deshalb nicht mitgebracht und kann ihn auch noch nicht mit 100% Überzeugung empfehlen, weil ich noch nicht ganz durch bin. Ja? Und ich habe das Prinzip, nur solche Bücher zu empfehlen, die ich wirklich gelesen habe oder bei Frauenbüchern meine Frau gelesen hat. Aber ich kann ihn euch schon zu 3/4 kann ich ihn euch schon empfehlen. Ja? Aber 1/4 fehlt noch hinten. Morgen Abend, wenn Gott will, machen wir weiter mit einer nächsten Lektion, immer sonntagabends in unserer Familie. Also, ein Jünger ist ein Schüler und ein Nachfolger. Ein Jünger lehrt andere. Was er gelernt hat, gibt er weiter und behält es nicht für sich. Jüngerschaft findet statt, wenn ein reifer Christ einem anderen im Wachstum hilft, damit auch dieser anderen helfen kann zu reifen. So kann man es wunderbar definieren. Das ist nicht schwer, das kann jeder verstehen, nicht nur Universitätsgelehrte. Ja. Jüngerschaft findet dann statt, wenn ein reifer Christ einem anderen im Wachstum hilft, damit auch dieser anderen helfen kann zu reifen. Merkt ihr, immer ist das mit eingeschlossen, damit auch die anderen wieder weitergeben. Soll nie stehen bleiben, auch nicht nach 2 Stationen, sondern dem anderen so helfen, dass auch er es wieder weitergeben kann. Das ist Jüngerschaft. Und jetzt hätte ich einen Vorschlag, eine Bitte an euch. Wir sind ja heute hier zusammen auch in einem Seminar und ich würde euch gerne bitten, für 10 Minuten diese Stellen aufzuschlagen, ihr für euch, da müssten wir vielleicht dann auch mal die Kassette anhalten und die Aufnahme der CD, ich lese die Stellen noch, damit das auch mit draufkommt, ihr habt hier Stellen und zwar sind sie nur aus dem Johannesevangelium, damit wir jetzt nicht lange in der ganzen Bibel hin und her hüpfen müssen. Und schaut mal, die haben alle mit Jüngerschaft zu tun. Und ich würde gerne von euch wissen, welches Merkmal ist hier genannt? Also geht es hier um Glaube oder Liebe oder Frucht? Oder es geht immer um ein Merkmal. Und dann vielleicht könnt ihr euch auch noch ein Stichwort notieren, warum ich das möchte. Möchte ich das auch? Möchte ich auch gerne, dass dieses Merkmal in meinem Leben erkannt wird? Und wenn ja, wenn ihr das möchtet, warum möchtet ihr das? Ja, vielleicht da noch einen kurzen Satz zu schreiben. Also alles im Johannesevangelium. Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein Neues Testament dabei. Schaut doch mal gerade die Stellen durch. Dafür brauchen wir nicht länger als 10 Minuten. Diese 3, das finden wir überall. Auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht ganz durchgekommen seid oder etwas noch Zeit gebraucht hättet, können wir vielleicht doch mal kurz zusammentragen. Was habt ihr bei Johannes 2, Vers 11 als Merkmal erkannt eines Jüngers? In einem Wort ausgedrückt? Ja, Glauben oder Vertrauen? Ja, Vertrauen würde ich an der Stelle sagen. Man spricht von rettendem Glauben, aber auch von vertrauendem Glauben. Und Jesus Christus Vertrauen, auch im Blick auf die Fragen des Lebens, auch im Blick auf Partnerwahl, im Blick auf Gesundheit, im Blick auf materielle Versorgung, da müssen wir im Vertrauen leben auf ihn. Ihm vertrauen, jawohl. Das ist ein entscheidendes Merkmal der Jüngerschaft. Warum ich das möchte, das brauchen wir jetzt hier nicht öffentlich zu behandeln. Das muss jeder selber wissen, ja. Warum er wachsen möchte gerne im Vertrauen auf den Herrn Jesus, ihm wirklich zu vertrauen in allen Fragen des Lebens. Was haben wir in Johannes 6, 65 bis 69 erkannt, mit einem Wort ausgedrückt? Ihn erkennen, das ist da drin, ja, ein Teil hatte ihn nicht erkannt, ein Teil hatte ihn erkannt. Es ist wichtig, ihn zu erkennen als den Messias. Und ja, hier ist das Wort gesagt worden, Treue, Treue. Ich würde jetzt als herausstechendes Merkmal, es war nicht falsch, was gesagt wurde, Jesus erkennen, ja, aber hier geht es ja um die Merkmale der Jünger, also was ein Jünger haben sollte. Klar muss er Jesus erkannt haben, sonst kann er ja kein Jünger sein, aber dann auch ihm treu bleiben. Er fragt, wohin? Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also treu an ihm bleiben, auch wenn andere weggehen. Selbst wenn zur Rechten und zur Linken Leute fallen und gehen, treu bleiben. Dann ein weiteres Merkmal in Johannes 8, 31 bis 32. Wie würde, bitte? Ja, am Wort bleiben. Ja, kann man so sagen, am Wort bleiben. Ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt, Liebe zur Wahrheit. Das ist dasselbe wie am Wort bleiben, ja? Am Wort bleiben, das Wort, die Liebe zur Wahrheit haben. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr in Wahrheit, in Wirklichkeit, meine Jünger, und die Wahrheit wird euch frei machen. Eine Liebe zur Wahrheit auch dann, wenn der Herr Jesus unbequeme Dinge lehrt, wenn er von uns auch einmal etwas fordert, was gegen unsere natürlichen Interessen geht, wenn er uns salopp gesagt gegen den Strich bürstet, ja? Das heißt Liebe zur Wahrheit haben und an seinem Wort bleiben, wie es gesagt wurde, nämlich damit die Wahrheit frei macht, damit wir immer mehr durch die Wahrheit des Wortes Gottes frei werden von allem Verkehrten. Johannes 13, 34 bis 35, das war nicht schwer. Ein Wort? Nächstenliebe ist nicht ganz richtig. Bruderliebe. Ja, Nächstenliebe ist die Liebe zu allen Menschen, aber hier geht es um Bruderliebe. Jünger, natürlich sollen Jünger auch Nächstenliebe haben, keine Frage, auch Liebe zu Gott, ja, aber hier ist Bruderliebe gemeint. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr den anderen liebt, aber hier ist die Liebe untereinander gemeint, Bruderliebe. Nicht, dass ihr sagt, der Wilfried hat gesagt, wir sollen den Nächsten nicht lieben. Natürlich sollt ihr auch den Nächsten lieben, ja. Aber hier ist die Bruderliebe, die Liebe der Jünger untereinander gemeint. Johannes 14, 15 bis 21. Ein Wort. Jawohl, das kam richtig militärisch, ja. Gehorsam. Ganz richtig. Weil damit stelle ich meine Liebe zu Jesus unter Beweis. Ich kann nicht sagen, ich liebe meinen Herrn, wenn ich gleichzeitig offensichtliche Dinge, die er wünscht, die er sogar geboten hat, ja, ablehne oder einfach ignoriere. Hiermit beweise ich meine Liebe zu Jesus. Johannes 15, 1 bis 8, das ist auch nicht schwer, ein Wort. Ja, Frucht. damit Gott verherrlicht wird. Frucht ist das Kennzeichen eines Jüngers. Er lebt nicht mehr für sich selbst. Denkt wieder an den Schächer vorhin. Der hatte keine Zeit mehr, Frucht zu bringen. Ja? Der hat wirklich nur seine nackte Seele in den Himmel gerettet. Aber alle, die längere Zeit leben dürfen noch nach ihrer Bekehrung, die sich nicht auf dem Sterbebett erst bekehren, ja, die haben noch Zeit, Frucht zu bringen. Und das ist der Sinn, warum Gott uns nicht alle sofort nach der Bekehrung weggenommen hat, dann hätte er uns ja sicher gehabt, ja, sondern er lässt uns hier, damit wir Frucht bringen, er durch uns. Johannes 17, 20 bis 21. Ja, Einigkeit oder Einheit, damit die Welt glaubt, dass wir seine Jünger sind. Einigkeit, ich weiß, das ist ein umstrittenes Thema, aber trotzdem sollten wir immer bestrebt sein, Einheit, die ja in Christus da ist, sie auch sichtbar werden zu lassen und nicht unnötige Trennungen ziehen, auch zwischen Christen nicht. Ja? Manchmal werden wegen irgendwelcher Nebensächlichkeiten Trennungen verursacht, weil der eine eben sagt, man darf Blutwurst essen und der andere nicht, ja. Und dann spaltet sich die Gemeinde an dieser Frage auseinander, hat es alles schon gegeben. Und das ist nun wirklich nicht die wichtigste Frage im Neuen Testament, das könnt ihr mir glauben. Das kannst du halten, wie du willst, ob du welche isst oder nicht, ist mir ganz egal, ja. Aber versteht ihr, deswegen dürfen sich keine Gemeinden spalten. Dann Johannes 20 noch, die vorletzte Stelle. Ein Wort, Kennzeichen. Das steht da ganz groß. Ja, Friede, Kennzeichen der Jünger. Alles andere, was ihr genannt habt, ist natürlich auch richtig. Ja? Aber hier ist der zentrale Begriff Friede. Der Herr Jesus tritt mitten in die Schar seiner verängstigten Jünger. Die hatten alle Sorge, jetzt gleich kommen sie und brechen die Türe auf und werden uns auch kreuzigen. Ja? War doch erst wenige Tage nach der Kreuzigung. Und jetzt tritt er rein unter sie mitten rein und sagt, Friede sei mit euch. Und vielleicht erinnert ihr euch, warum viele Briefe im Neuen Testament anfangen, Gnade und Friede von Gott. Das ist dieser Friede, nicht den die Welt gibt, sondern dieser tiefe Friede von Gott, diese Friede in allen Umständen, dieses Wissen, ich bin mit meinem Herrn verbunden und was auch kommen mag, er ist bei mir bis an das Ende der Welt, wie wir vorhin gelesen haben. Friede, um dann gesandt werden zu können. Sendung, natürlich, ja, aber ich kann nur gesandt werden, wenn Friede in meinem Herzen ist. Und das letzte, Johannes 21, 15 bis 19, Merkmal eines Jüngers? Ja, könnte man sagen mit einem Wort Hingabe. Ich würde es etwas anders ausdrücken. Ist nicht falsch, Hingabe ist sehr schön eigentlich gesagt, aber ich würde hier speziell sagen, Liebe zu Jesus. Liebe zu Jesus. Petrus, hast du mich lieb? Ihr kennt das alle, ihr wisst es. Dreimal die Frage, eine ganz dezente Aufarbeitung seiner Verleugnung, wo er dreimal gesagt hat, ich kenne diesen Mensch nicht. Dreimal wird er hier gefragt, hast du mich lieb? Und ich las neulich mal wieder etwas über Spurgeon und da schrieb ein Autor, der sich lange Zeit mit dem Leben Spurgeons beschäftigt hat, er wurde gefragt, was war die Kraft von Spurgeon, um so einen treuen, langen, fruchtbaren Dienst zu tun, der Verkündigung, was war seine Kraft? Und da hat er geschrieben, seine Kraft war seine persönliche Liebe zu Jesus. Er hat sich immer diese ganz persönliche Liebe zum Herrn Jesus bewahrt. Das war seine Kraft, schrieb der Autor, der sich lange und intensiv mit dem Leben von Spurgeon befasst hatte. Ich habe diese Tabelle auch hier aus dem Kurs herausgenommen. Also wenn ihr den auch kennenlernen wollt, um zum Beispiel mit Teenagern zu arbeiten, dann lege ich ihn nachher auch hinten zu den Büchern, könnt ihr ihn euch gerne anschauen, auch die ISB-Nummer rausschreiben, ISBN, wenn ihr ihn bestellen wollt. Ich habe, wie gesagt, jetzt davon noch keine dabei. Wir werden jetzt gleich eine Pause machen. Ich darf euch vor der Pause auf zwei, drei Sachen hinweisen. Und zwar, wenn wir heute ein Seminar haben über Jüngerschaft, dann muss ich euch ja, es geht gar nicht anders, dann muss ich euch dieses Buch hier lieb machen. Ich habe mich gefreut, dass es einige sogar schon kennen. Das ist großartig. Die verlorene Kunst des Jüngermachens. Schaut mal, vor etwa 3 Jahren habe ich dieses Buch hier bestellt. In Englisch, The Lost Art of Disciple Making von Leroy Ames. Und habe es gelesen. Und als ich es gelesen habe, konnte ich nur den Kopf schütteln. Ich konnte die ganze Zeit nur den Kopf schütteln, als ich das Buch gelesen habe. Nicht über den Inhalt, sondern über die Tatsache, dass es dieses Buch schon mehr als 25 Jahre lang gibt in Englisch und nicht in Deutsch. Es gab es nicht vor 3 Jahren. Und als ich es gelesen hatte, und man sieht immer, wenn ich ein Buch gelesen habe, ja, dann habe ich damals zu Werner Deppe gesagt, hier in Oerlinghausen, Werner, das Buch muss unbedingt auf Deutsch erscheinen. Es hat dann noch eine Weile gedauert, weil es eine Mutter übersetzt hat mit 2 kleinen Babys. Ja, die hat eine Weile gebraucht dafür. Aber sie hat es übersetzt, sie hat es irgendwann fertig gemacht. Die verlorene Kunst des Jüngermachens. Ich glaube, es gibt wirklich weltweit kein besseres Buch zu dem Thema als dieses hier. Weltweit nicht. Natürlich, es ist von einem Menschen geschrieben. Wenn du jetzt genau mit der Lupe da gucken willst, vielleicht wirst du auch irgendwo eine Aussage finden, wo man sagen könnte, naja, das muss man nicht unbedingt so sagen. Ja? Aber insgesamt, du musst immer sehen, insgesamt ist es ein ganz, ganz wertvolles Buch, sehr praktisch. Gibt auch hier hinten einige Anhänge drin, wo man zum Beispiel findet, was könnte man mit einem jungen Menschen durchnehmen, der sich bekehrt hat oder so. Also sehr, sehr praktisch, die verlorene Kunst des Jüngermachens. Wenn ihr das noch nicht kennt, wenn ihr heute gar nichts anderes von hier mitnehmt, dann nehmt wenigstens dieses eine Buch mit. Und es soll immer noch Leute geben, die Kassetten hören. Die wird bald aussterben, diese Spezies, ja, weil es nur noch MP3 und CD gibt. Aber wir haben eine Konferenz gehabt vor 1,5 Jahren, Johnny war auch dabei und ich weiß nicht, wer noch, da hat ein gewisser Tom Cunningham gesprochen, er spricht also Deutsch, ist ein Amerikaner, der aber hier Deutsch spricht, ohne Übersetzung, Jüngerschaft im Gemeindebau. Wer immer noch gerne Kassetten hört, im Auto oder unterwegs, beim Bügeln oder wo ihr eben hört, beim Motorrad zusammenbauen oder so, hört nebenher gute Kassetten, die kriegt ihr ganz günstig, die haben mal viel mehr gekostet, kriegt ihr für 10 Euro so ein ganzes Album. Ja? Da habe ich einige von da, nicht nur von Cunningham, sondern auch von Andreas Lindner aus Salzburg, der hat auch über Jüngerschaft gesprochen, vor 1 Jahr in der Nähe von Berlin. Beide Kassettenalben könnt ihr für 10 Euro mitnehmen von der KFG. Und alles andere machen wir später. Ihr sagt, na gut, das wusste ich ja nicht, dass es da heute Bücher gibt. Ich habe gar kein Geld mitgenommen. Es gibt immer Leute, die fahren völlig ohne Geld und Ausweis und haben nichts dabei. Ja, aber ist nicht schlimm. Nimm dir trotzdem mit, was du brauchst. Der Peter, wo ist der Peter? Der ist schon bei den Büchern. Ja, der Peter wird euch bedienen bei den Büchern und er gibt euch auch gerne so einen Überweisungsträger. Allerdings nur denjenigen, die nicht das Konto überzogen haben. Ich meine, der fragt euch nicht danach, ja, aber ich bitte euch, wirklich, ohne Spaß, kauft keine Bücher und Sachen, wenn ihr ohnehin schon das Konto überzogen habt. Das ist keine gute Einstellung für einen Christen. Das sollten wir wirklich nicht machen. Es sei denn, wir sind in eine extreme, unverschuldete Notlage gekommen. Aber sonst bitte nicht. Ja, dann lasst die Sachen lieber liegen, als wie wegen solchen Sachen Schulden machen. Das ist keine gute Einstellung. Das gehört auch zur Jüngerschaft. Unbedingt. Ja, ganz praktisch. Aber sonst nehmt euch so einen Überweisungsträger mit und überweist es innerhalb der nächsten 2-3 Wochen. Ich kann das nicht kontrollieren. Wenn ihr das nicht überweist, wenn ihr das Ding später zerreißt, das müsst ihr dann mit Gott ausmachen. Ja? Ich muss die Sachen auch bezahlen, also versucht es innerhalb der nächsten 2-3 Wochen zu überweisen, dann ist gut. Jetzt machen wir Pause, genau bis 15:15. 10 Minuten Pause. Lauft nicht zu weit weg, mal kurz Toilette, mal Luft reinlassen hier, bei den Büchern gucken und wiederkommen. Pünktlich um 15:15.